Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, Mittwoch, den 20. Mai. Die Folge wird am Vortag gegen Nachmittag aufgenommen. Heißt, wir haben auch schon einiges vom Dienstag mitbekommen. Und ja, manchmal gibt es Folgen, da wird es schwierig, genug Themen zu finden. Heute haben wir das genaue Gegenteil der Fall, denn es gibt nicht nur sehr viele interessante Nachrichten, sondern es sind auch viele Trades vollzogen worden. Die Superinvestoren haben mal wieder ihr Zahlenwerk oder ihre Portfolios für uns öffnen müssen. Und auch bei uns in der Tenbagger Depot Challenge hat es einen kompletten Neukauf auf meiner Seite gegeben und vieles mehr. Es steht noch ein wirklich cooles Event heute an, wird sehr interessant für die Alphabet-Aktionäre. Wenn ihr die Folge zu hören bekommt, dann ist es schon rum. Da wird einiges sich davon versprochen. Das heißt, dann wisst ihr auch schon mehr zu dem Zeitpunkt. Deswegen werden wir das jetzt auch heute gar nicht allzu sehr thematisieren. Nur wer sich heute vielleicht fragt, warum es eine größere Bewegung bei Alphabet eventuell gegeben hat, liegt mit Sicherheit am Google I.O. Event und vieles mehr. Gerade eben ist die CNBC Disruptor List rausgekommen. Die kommt jedes Jahr. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die letzten beiden Jahre vorgestellt haben. Da werden wir einen kurzen Blick drauf werfen, denn da sind dieses Mal sehr viele bekannte Namen in der Top 5 mit dabei und vieles mehr. Ihr merkt schon, eine wirklich vollgepackte Folge. Deswegen, damit ihr das nachher nicht mehr machen müsst, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben dafür da und folgt uns gerne auf allen wie möglichen Plattformen. Genau, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir starten wie immer erstmal ganz entspannt rein. Gib uns einfach mal einen Überblick, wie ist aktuell so die Lage jetzt am Dienstag. Ja, Software sieht jetzt mal zur Abwechslung mal ziemlich gut aus, beziehungsweise die letzten paar Handelstage waren jetzt so insgesamt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, da hat es jetzt
Ja.
mal wieder die Infrastruktur ein bisschen eher nach unten korrigiert. Woran liegt's? Was ist los aktuell?
Ja, gute Frage. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, es sieht ganz gut aus. What a difference a day makes, immer so schön. Ne? Es kann morgen auch wieder ganz anders aussehen. Wir haben ja auch morgen noch die Nvidia-Quartalszahlen, abends dann nachbörslich. Und das kann natürlich dann auch wieder das ganze Ding hin und her drehen. Wir haben es ja schon oft gesagt. Also aktuell läuft der Markt ziemlich asynchron. Immer dann, wenn der ganze Chipsektor, KI-Aktien im Plus waren, waren so die Softwarewerte und Standardwerte eher schwach. Wenn diese Standardwerte und auch Softwarewerte stark waren, gab es dann ziemliche Abverkäufe teilweise im KI und im Speicherbereich. Und das war schon jetzt vor allen Dingen auch am Montag krass zu beobachten. Da kam ja der DAX eher wieder schwach rein und dann ballert er wieder nach oben auf einmal. Und es gab Lebenszeichen bei der ein oder anderen Aktie. Und dann auch im US-Handel, also da ging es dann bei ServiceNow und so weiter wirklich richtig rasant nach oben. Ich habe so das Gefühl, so ein kleiner Befreiungsschlag auf jeden Fall. Ob das nachhaltig ist, das wird man sehen. Aber für alle, die sich auch so ein bisschen Charts anschauen, die 50-Tage-Linien, ne, die waren ja bei vielen dieser Software-Aktien schon so ein richtig krasser Deckel. Also die Aktien haben immer so ganz kleine Erholungen versucht, sind aber dann immer wieder abgeprallt und haben viele Monate unter dieser 50-Tage-Linie im Endeffekt einen Abwärtstrend vollzogen. Und dieser wurde bei vielen Aktien jetzt doch durchbrochen. Also gestern bei ServiceNow, heute sieht es auch bei SAP, also wir nehmen ja Dienstagmittag auf, bei SAP zum Beispiel ganz gut aus. Und auch solche Aktien wie Monday.com und FairISAC, hat der Daniel auch schon mehrmals drüber gesprochen, dass die jetzt in Anführungszeichen günstig geworden sind. Da geht es jetzt doch teilweise ganz schön nach oben. Und währenddessen Micron und Co. ist krass, Micron ist jetzt fast im Bärenmarkt innerhalb von wenigen Tagen. Wenn sie jetzt heute noch mal ein bisschen weiterfällt, hat sie 20% vom Hype hoch, muss man sagen, verloren. Also da wird ein bisschen Luft abgelassen. Woran es jetzt genau liegt, ja, schwer zu sagen. Wir hatten ja letzte Woche die Zahlen von Monday.com und von Figma, die haben so ein bisschen dem ganzen Sektor geholfen. Wir hatten ja schon davor immer mal so kleine Erholungsversuche im ganzen Sektor. Und was jetzt dann gestern noch kam, wir sprechen ja noch so ein bisschen über diese Superinvestoren. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Superinvestor ist. Er ist ja, glaube ich, sogar Deutscher. Leopold Aschenbrenner, der ist mal bei OpenAI gewesen, ist, glaube ich, Entwickler dort gewesen, ist rausgeflogen, wieso auch immer, hat dann seinen eigenen Fonds gegründet. Der war am Anfang, glaube ich, nur ein paar Millionen schwer. Und ist mittlerweile milliardenschwer, weil er halt so ein paar richtig krasse Volltreffer hatte mit Bloom Energy, mit Intel, mit Micron, SanDisk und so weiter. Und da war es ja am Freitag so, dass alle darauf gewartet haben, was haben die Superinvestoren gemacht? Da haben die ja alle ihre Filings veröffentlicht. Aber diese Veröffentlichung von Leopold Aschenbrenner, die kam erst gestern. Und das ist sehr interessant zu sehen, was er gemacht hat, weil er eigentlich so ein ja, KI-Megabulle ist. Ich glaube, er hat auch da im großen Interview oder in einem Paper gesagt, wie es zu AGI geht und so weiter. Also ist ist wirklich spannend, das zu beobachten. Und er hat sich jetzt doch, ich würde mal sagen, defensiver aufgestellt. Er hat neue Positionen, unter anderem den VanEck Semiconductor, Nvidia, Oracle, Broadcom, AMD, aber als Putz. Also die setzt nicht auf steigende Kurse, sondern auf fallende Kurse. Das sind wohl insgesamt, das muss ich gerade nochmal schauen, 8,45 Milliarden in Puts gegen den Tech- bzw. den Semiconductor-Sektor. Er hat aber auch immer noch Long-Positionen, also unter anderem, ich muss schauen, Corbif hat da noch ein bisschen was drin, Sandisk hat da noch was drin, Bloom Energy hat da noch was drin. Also man kann es auch so als größere Absicherung sehen, weil vielleicht auch er denkt, dass da ein bisschen Luft rausgelassen wird. Ich meine, wer sich die Aktien mal anschaut, das ist absurd. Ich habe auch gerade eben bei uns ein Update nochmal geschrieben. Wie gesagt, ich glaube, dass jetzt irgendwann sich diese Thematik, dass immer wenn die einen gewinnen, verlieren die anderen, so wie es jetzt ist, dass sich das irgendwann auch wieder ändert und dass der Markt dann irgendwann in die Richtung geht und sagt, ja, die CPU-Nachfrage ist weiter exorbitant. Da gab es auch jetzt wieder viele Analystenkommentare, wie stark dieser Markt wächst. Dass das aber gleichzeitig trotzdem nicht bedeutet, dass man jetzt kein ServiceNow oder kein HubSpot, kein SAP mehr und so weiter benötigt, sondern dass vielleicht auch die ein oder anderen Unternehmen profitieren. Das habe ich ja auch schon oft gesagt. Das Problem ist einfach, ja, man kann so viel erzählen, wie man will. Und ich hab's ja gesagt, es gab ja eigentlich keinerlei irgendwie große Enttäuschungen bei den Softwareunternehmen. Ja, vielleicht mal so die ein oder andere Ausblick ein bisschen unter Konsens. Aber ServiceNow hat sogar die Prognosen erhöht, bei SAP und so weiter sah es auch ganz gut aus. Und trotzdem wurden die Aktien so brutal abverkauft, dass das nicht ewig so weitergeht. Auch zum Beispiel bei Adobe haben sie noch nie was zu Schulden kommen lassen. Die Aktie wurde wegrasiert, wir haben so oft drüber gesprochen. Ja, nur ich wurde ja auch dann müde belächelt. Und in der Stunde, wo der Druck am größten war, kommen natürlich dann noch die Leute, die einem so wohlgesonnen sind und sagen noch, wie dumm man ist, ne? Wie kannst du nur da noch drin sein und kauf doch Chipwerte, du bist so blöd, ja. Aber das ist halt dann auch oft typisch, dass dann, wenn der Druck am größten ist, dann wird nochmal richtig nochmal einmal drauf gedrückt. Und seitdem läuft es nämlich eben jetzt genau andersherum. Deswegen, man muss, wenn man natürlich dann solche Meinungen hat, dann musst du auch Druck aushalten können, beziehungsweise Buchverluste aushalten können. Bei mir sieht es jetzt wieder persönlich auch gut aus, muss ich sagen. Das hat natürlich jetzt meinem Depot sehr, sehr gut getan die letzten Tage und steht auf Allzeithoch. Zur Wahrheit gehört aber auch, ja, davor die Zeit habe ich halt, weil ich diese Werte dann entweder nicht im Depot hatte oder Bloom Energy, wie sie alle heißen, hatte ich ja sogar mal früher, aber viel zu früh verkauft. Und dann findest du halt den Aufsprung auch nicht mehr, ne? Wenn eine Aktie sich in der Fahnenstange vervielfacht, da noch hinterher zu laufen. Ich bin zu lange dabei, dass ich das noch irgendwie mache, ja. Andere haben es gemacht und wurden sogar belohnt. Nur man muss jetzt natürlich auch schauen, wie man den Absprung findet. Ja, also das ist so aktuell das Thema und natürlich weiter Iran. Da war jetzt auch gestern wieder Donald Trump, angeblich hätte es heute ja den Schlag geben sollen, aber er hat es nochmal quasi abgesagt auf Bitten verschiedener, ich glaube, ich muss mal gucken, wie wer das alles war, ich glaube auf Bitten der Emirate unter anderem, weil jetzt noch weiter verhandelt wird, ich muss gerade mal schauen, genau, das Militär bleibt in höchster Alarmbereitschaft und sei sofort bereit, das zu machen, aber der auf Drängen des Emirs von Katar und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman wurde das verschoben. Es geht ja immer noch darum, was passiert jetzt hier mit dem Uran, was angereichert wurde und so weiter und so fort. Also so langsam wird man echt müde bei diesem ganzen Thema. Und auch, dass Trump jetzt zum 100. Mal diesen Taco-Trade macht, als er dann sagt, ja, ja, jetzt wieder 2 Tage und wieder warten. Und da gibt's ja auch schon sehr viele Memes drüber. Aber ja, das ist so das Thema. Und ach, eine Sache habe ich vergessen. T1 Energy, das ist eine Aktie, die Leopold Aschenbrenner jetzt neu gekauft hat. Ich habe mal geguckt, das ist so ein Solar- und Batterieunternehmen, die expandieren wohl gerade aktuell sehr stark und bauen da neue Fabriken. Ja, er rechnet wohl auch, der hat da glaube ich auch gesagt, das Thema Energie ist der Flaschenhals und da ist das Unternehmen vielleicht, das eine Lösung bietet. Und der hatte das gekauft und als das veröffentlicht wurde, ist natürlich die Aktie direkt zweistellig gestiegen. Ich glaube, die war dann gestern 20% im Plus. Kann man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen. T1 Energy. Ich weiß allerdings, ich gucke mal gerade, ob die überhaupt in Deutschland gehandelt wird. Ich weiß es gar nicht. Aber ja, da bin ich soweit erstmal durch. T1 Energy. Ja, wird auf TradeGate gehandelt. Also, ja, kann man sich mal anschauen.
Aber ansonsten, wenn ihr auch Aktien handeln wollt, die es nicht nur in Deutschland gibt, da können wir euch unseren Werbepartner, den Smart Broker, empfehlen. Kurze Werbeunterbrechung. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, über 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen zu handeln. Also da könnt ihr auch zum Beispiel direkt an der New York Stock Exchange handeln. Und das ist eben lange Zeit ein absoluter Nachteil von vielen Neo-Brokern gewesen, dass du oft nur irgendwie auf GetEx oder auf einzelnen Börsenplätzen handeln konntest. Beim Smart Broker eine wirklich breite Auswahl und bei vielen trotzdem eben ohne Ordergebühren. Ihr habt doch die Möglichkeit, über 10.000 Sparpläne hier zu handeln, echte Kryptowährungen und vieles mehr. Und der Clou ist, wenn ihr unseren Link verwendet, bekommt ihr aktuell ein 30 Euro Amazon Bruchstück eingebucht in euer Depot. Und wenn ihr bis zum 15. Juni zwei Trades im Wert von 150 Euro vollzieht, nehmt ihr automatisch an dem größten Gewinnspiel teil, das es jemals hier bei uns auf dem Podcast gegeben hat. Es gibt Preise im Gesamtwert von über 2.000 Euro zu gewinnen. Der Erstplatzierte bekommt ein Depot im Wert von 1.500 Euro eingebucht. Also ihr könnt dabei eigentlich fast nur gewinnen bei dem Ganzen, denn die Amazon-Aktie, also dieses Bruchstück, das bekommt ihr definitiv eingebucht. Da müsst ihr auch nichts dafür einbezahlen oder irgendwelche Trades vollziehen. Automatisch bei Depoteröffnung in den ersten Wochen wird das Ganze euch eingebucht. Deswegen schaut euch gerne mal den Smart Broker an und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau. Wir hatten wirklich viele Käufe. Ich vermute nicht jetzt, dass die Superinvestoren auf dem Smart Broker gehandelt haben, aber es gab hier wirklich einiges. Das glaube ich jetzt auch nicht, ja, aber wir hatten hier wirklich viele, teilweise auch, wie ich finde, große Überraschungen, denn man muss auch dazu sagen, selbst die großen Investoren sind sich absolut uneinig gewesen. Also man kann so sagen, sie sind sich einig gewesen im ersten Quartal, dass Technologie also sozusagen der Place to be ist. Aber es gab hier doch deutliche Differenzen, denn während einige großzügig zum Beispiel Alphabet-Aktien gekauft haben, haben andere sie abgestoßen und vor allem auch bei Microsoft war das zu sehen. Und die wahrscheinlich größte Überraschung, wie ich in dem Zusammenhang finde, Bill Gates, er ist jetzt natürlich nicht als der Hedgefondsmanager bekannt, aber seine Stiftung, die kennt natürlich fast jeder. Und da hat man nicht schlecht gestaunt. Microsoft wurde komplett aus dem Portfolio verbannt. Und gerade natürlich, wenn Bill Gates, der ja hier einer der Co-Founder ist, ja, da werden einige schon mal so ein bisschen geschluckt haben und natürlich die Frage, was da los ist. Denn gerade auch im ersten Quartal war es ja immer noch so, dass da Microsoft ja doch ordentlich hier Federn gelassen hat im Gegensatz zu anderen Unternehmen. Microsoft war ja lange Zeit auch immer die größte Position und jetzt komplett verbannt tatsächlich, ja. Ansonsten hat sich nicht allzu viel getan in seinem Portfolio. Die Berkshire-Position, die ist zwar nach wie vor auf Platz 1, die wurde aber um 12% reduziert und die Waste-Management-Position, die wurde um knapp 5% reduziert. Sonst hat sich hier nichts getan, aber ich persönlich, ich fand es doch schon sehr erstaunlich, weil vor allem einige Hedgefondsmanager hier ja doch eher auf der Käuferseite dann gewesen sind. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, was sind da die Hintergründe? Aber das erfährt man natürlich nicht, ja. Aber ich persönlich bin jetzt ehrlich, ich habe ja Microsoft selber im Depot, wisst ihr, aber ich finde es jetzt nicht gerade so den idealen Verkaufszeitpunkt im Q1 gewählt, aber ja. Sind wir mal gespannt, was sich da noch so tut, denn auf der Käuferseite wiederum hat sich ein anderer sehr bekannter Name eingefunden, Bill Ackman. Michael Flender auch. Investflow war auch auf der Käuferseite mit dabei im ersten Quartal, aber ein noch etwas bekannterer Name, Bill Ackman, der hat Amazon und Microsoft komplett neu aufgenommen und der hat dafür aber quasi seine kompletten Alphabetbestände verkauft für das Ganze. Also auch das ist schon vor einigen Tagen so ein bisschen durchgesickert. Das habe ich nämlich schon vor einigen Tagen erfahren, dass es hier einen großen Switch gegeben hat. Ja. Aber bemerkenswert. Und wenn Bill Ackman, was ich da halt immer so spannend bei ihm finde, wenn es da halt Käufe und Verkäufe gibt, dann sind es auch wirklich Käufe. Denn die Microsoft-Position, die frisch gekauft wurde, die macht jetzt mal knackige 15,3% vom Portfolio aus zu dem Zeitpunkt, wo er es gekauft hat. Also das nennt man dann nochmal wirklich einen Kauf dann, ja. Also der hat dann da immer Skin in the Game. Allerdings muss man dazu sagen, in den letzten Jahren war Bill Ackman hier, was so diese öffentlichen Käufe und Verkäufe angeht, auch oft nicht so ganz glücklich, was das Timing angeht. Ich erinnere noch an Netflix oder auch an die Nike-Position. Also deswegen sagen wir auch immer, also wie gesagt, Bill Ackman, wir brauchen nicht drüber reden, ist einer der besten Investoren, die es je gegeben hat. Aber man darf da auch nicht immer in Panik verfallen bei solchen Sachen. Wir hatten da die letzten Jahre wirklich genügend Beispiele, wo die auch wirklich also ein katastrophales Timing bewiesen haben. Also nicht nur er, sondern auch andere. Deswegen, also bevor ihr jetzt dann da sagt, oh, wenn so ein Investor so einen Switch macht, muss ich das auch machen. Nee, also man muss da schon selber immer in die Recherche reingehen. Das waren so auch bei ihm so die bemerkenswertesten Trades, aber zeigt dann eben auch, ja, wie unterschiedlich dann hier auch aktuell so die Meinungen zu dem Ganzen dann sind. Ja, während wiederum, jetzt kommen wir wieder zum nächsten, Daniel Loeb.
Ich will mal eine Sache noch dazu sagen vielleicht, weil er hatte nämlich, das was ganz spannend ist, also das lohnt sich ihm sogar auf X zu folgen, weil er hatte das auch so ein bisschen begründet. Das will ich ganz kurz nochmal sagen, weil im Endeffekt sind das auch so ähnliche Sachen, wie wir auch gesagt haben. Zum einen ist die Aktie mit einem Forward-KGV von 21 weit unter dem historischen Schnitt, hatten wir auch oft gesagt. Aber er sagt auch, dass diese ganze Thematik rund um KI-Disruption sehr stark übertrieben ist, ne? Denn er argumentiert, dass der Markt die extrem tief verankerte Rolle von Microsoft in Unternehmen weltweit unterschätzt, ne? Und das denke ich nämlich auch. Also bis da irgendwelche großen Unternehmen sagen, wir schaffen jetzt mal einfach Microsoft 365 ab und nehmen da irgendwas dahingerotztes, gewipe-codetes oder machen irgendwie hier von dem das, sehe ich ehrlich gesagt nicht so auf die Schnelle zukommen. Und er sagt nämlich auch, diese Bundle Economics, ein Microsoft 365 Abo kostet pro Nutzer im Schnitt $20, würde ein Unternehmen jetzt da irgendwie Sachen zusammenkaufen, wäre das doppelt so teuer, ne? Und auch die Fehlinterpretation von Azure, sagt er, ist ein Fehler, ne? Denn er sagt, diese ganzen Investitionen sind sehr sinnvoll. Ähnlich wie es zuvor bei Alphabet und Amazon Meta beobachtet hat, bewertet er diese Ausgaben als Wachstums-CapEx, ne? Diese Investitionen seien zwingend notwendig, um die enorme Nachfrage zu bedienen und werden sich in der Zukunft in erheblichem Umsatz- und Gewinnwachstum auszahlen, ja? Und er hat auch nochmal die Führung Satya Nadella gelobt und so weiter. Also er ist da sehr bullish. Ob der jetzt da das Tief trifft oder ob er wieder ein schlechtes Timing hat, das weiß man nicht, ja? Aber da wäre ich auch sehr entspannt. Es gibt nämlich einen riesen Unterschied, wenn du zum Beispiel auch jetzt tradest, ja, und dann irgendwie mit Optionen, Optionsschein, Hebel und so weiter handelst, dann kannst du nicht so einfach Sachen aussetzen. Oder wenn du zum Beispiel auf fallende Kurse setzt und dann halt zerfetzt wirst. Wir hatten ja dann, wann war das dann, am Freitag diesen Blowout nochmal bei den ganzen Chipwerten oder am Donnerstag, wann das war, da hat es ja wirklich einige zerrissen. Du hast ja diese riesigen Umsätze gemerkt, wo dann scheinbar Margin Calls kamen. Na, da kannst du nicht einfach sagen, ah ja, bei Micron, das ist ja hier eine Übertreibung, bleib einfach short. Ja, wenn das Ding so weit gegen dich läuft, dass es dich halt zerlegt, dann hast du halt Pech gehabt. Wenn jetzt Microsoft weiterfällt, du hast einfach die Aktie gekauft, ja, mein Gott, dann wartest du halt ein paar Monate oder Jahre, wer weiß nicht wie lange. Aber das ist nicht so dramatisch, deswegen, ja. Ich habe ja auch jetzt gekauft, bin jetzt auch Aktionär, habe eine nennenswerte Position, zwar keine 15% Gewichtung, aber wenn sie jetzt weiterfallen sollte, würde ich auch nochmal nachkaufen, aber da bin ich jetzt auch ganz entspannt.
Ja, und vor allem, was halt besonders interessant diesmal bei der Berichtssaison war, Daniel Loeb hat nämlich genau das Gegenteil gemacht von Bill Ackman. Ja, er hat Microsoft verkauft und hat Google gekauft. Also da sieht man, also diesmal ist es wirklich komplett vogelwild, wie man so schön sagt. Also ich hatte das, glaube ich, selten, dass es hier solche Diskrepanzen gegeben hat. Also vor allem, dass dann auch genau quasi derselbe Trade in die andere Richtung gemacht wurde. Schon sehr erstaunlich. Daniel Loeb hat aber auch nicht nur Microsoft verkauft, er hat auch seine Nvidia-Position quasi komplett liquidiert. Er ist teilweise aus China raus, er hat Alibaba verkauft, Thermo Fisher hat er verkauft, Chipotle hat er verkauft. Also da waren schon einige wirklich große Sachen mit dabei. Und neben seiner neuen Alphabet-Position hat er auch Meta in sein Portfolio aufgenommen. Und er hat die Maschinenbauer gekauft. Er hat Lam Research, KLA und ASML gekauft und zusätzlich auch noch in Chips investiert in Form von Broadcom. Und er hat noch einen Semiconductor Holder gekauft. Also wirklich sehr, sehr viele Käufe hier im Chipsektor. Aber tatsächlich auf einer ganz anderen Art und Weise. Also wirklich sehr, sehr spannend dieses Mal. Und tatsächlich, wer hätte es gedacht, Berkshire Hathaway ist diesmal auch mittendrin, was das Ganze angeht. Sie haben nämlich auch Google gekauft, Google-Aktien. Und zwar ist es jetzt diesmal tatsächlich auch zu einer schon wirklich nennenswerten Position herangewachsen. Denn ihre Alphabet-Position, die macht jetzt fast 6% des Portfolios aus. Und das ist jetzt tatsächlich ja doch schon mal eine etwas größere Bewegung gewesen. Chevron wurde dafür deutlich reduziert. Das war ja eine der größten Positionen. Da wurde ein gutes Drittel verkauft. Ansonsten hat es jetzt so ganz große Änderungen ansonsten eben nicht gegeben. Also die bemerkenswertesten sind definitiv die Alphabet-Käufe und die Chevron-Verkäufe dann gewesen. Zusätzlich ist auch aufgefallen, dass einige auch bei Visa diesmal auf der Käuferseite gewesen sind. Also ich habe ja selber auch gesagt, ich bin auch recht optimistisch für die Kreditkartenherausgeber, also sowohl für Visa als auch für Mastercard. Und das hat man sehr häufig auf der Käuferseite gesehen, unter anderem auch bei Seth Klarman, der hat auch Amazon, Google gekauft, aber eben auch Visa ist hier auf der Käuferseite mit dabei gewesen. Und bei der Verkäuferseite, da waren unter anderem Pfizer von Dollar General mit dabei. Also es hat sich dieses Mal wirklich sehr, sehr viel im Tech-Sektor abgespielt. Aber wie ihr es nun eben gesehen bzw. gehört habt, also sie waren sich uneins, wo genau im Tech-Sektor. Also das ist schon diesmal wirklich sehr auffällig gewesen, sehr interessant. Und wir werden das auf jeden Fall für euch dann auch wieder bei den nächsten Veröffentlichungen weiter mitverfolgen.
Ich habe noch eine Frage an dich jetzt, ne, bezüglich Berkshire Hathaway, weil das ist ja schon immer noch eine der beliebtesten Aktien. Ich habe sie nie im Depot gehabt, weil ich meine, es ist eine, im Endeffekt eine Unternehmensbeteiligung mit ein paar Aktien, aber sie schütten ja auch keine Dividende aus. Ich habe sie irgendwie nie gekauft, auch weil ja dann Warren Buffett irgendwann aussteigt und das könnte belasten, man weiß ja nicht, wie der Nachfolger unterwegs ist. Ich habe jetzt gerade mal drauf geschaut.
Jetzt ausgestiegen. Das war ja jetzt ohne Warren Buffett. Der hat ja
ohne Warren Buffett. Aber so die Performance in den letzten Jahren von der Aktie ist jetzt auch nicht mehr so gut. Selbst auf Sicht von 5 Jahren ist sie jetzt recht deutlich, einige Prozent unter dem S&P 500. Und ehrlich gesagt, so die Strategie, so 100% verstehe ich das nicht mehr, was die dort machen. Auch von Warren Buffett jetzt. Die schieben ja diese 100 Milliarden an Kapital vor sich her und warten auf den großen Knall, der bisher nicht kam. Vielleicht bin ich jetzt auch der Kontraindikator und der große Knall kommt nochmal. Aber es gab ja immer mal auch diese riesigen Rücksetzer. Und trotzdem haben sie nie groß irgendwie was gekauft. Das war ja nicht so, dass da nicht mal die Chancen gab. Wir haben immer gesagt, es ist alles viel zu teuer. Also ich weiß nicht, ne? Sind sie zu defensiv? Spielen die Börsen vielleicht mittlerweile, funktionieren die anders? Warren Buffett war ja immer gegen Tech, hat ja irgendwann an Apple mal gekauft. Jetzt haben sie sehr spät, muss man natürlich auch sagen, Alphabet gekauft. Ja, ich würde sie niemals auch jetzt verkaufen, aber jetzt da noch groß einzusteigen, wäre mir auch ein bisschen zu heiß. Jetzt haben sie ja Delta Airlines noch gekauft. Also Buffett hat immer gesagt, Airlines, ne, niemals ins Depot packen. Ich weiß nicht so recht, ne? Für mich, also ich packe sie mir auch nicht ins Langfristdepot. Ist jetzt nicht so, dass die krass schlecht läuft und so, aber läuft halt jetzt schon seit längerer Zeit nur seitwärts. Ich frage mich halt, wo sollen jetzt die riesigen Impulse herkommen, wenn man ja gar nicht so viel riesige Position hat. Apple hatte man ja auch deutlich zusammengetrimmt, die Position. Die lief ja dann auch weiter, war ja auch ein Fehler, haben sie auch zugegeben. Also so das ganz glückliche Händchen ist jetzt auch nicht mehr da, oder?
Nee, also man sollte das Invest jetzt auch nicht als ein Invest in das Portfolio sehen, sondern Berkshire ist ja nach wie vor eher als Versicherungskonzern zu sehen. Das ist ja nur ein Teil davon. Aber ich sage auch, also mit der Portfoliozusammenstellung, vor allem eben auch mit der Cash-Position, wo ist die mittlerweile irgendwo zwischen 300 und 400 Milliarden US-Dollar? Es hätte Gelegenheiten genug gegeben. Wir erinnern uns noch an Corona zurück, wo schon riesiger Cash-Bestand dann war. Dann auch 2022, wo wir in einem Bärenmarkt waren, wo es einige Unternehmen zu deutlich besseren Konditionen gegeben hat. Aber das ist halt das Problem bei diesen massiven Cashbergen. Da hast du halt nur eine ganz geringe Anzahl an Unternehmen, die für dich überhaupt interessant sind, weil du sie ja sonst halt immer komplett schluckst. Und davon sind halt die allermeisten aus dem Tech-Bereich. Es wird jetzt interessant zu sehen sein, was Greg Abel dann daraus macht in den nächsten Jahren. Aber ja, für mich persönlich, ich habe es auch immer gesagt, vor allem eben auch mit dem Hinblick darauf, dass Warren Buffett aufhört und man dann sowieso nicht weiß, wie das Ganze dann sich so weiterentwickeln wird. Also gerade im Versicherungsbereich, da gibt es natürlich auch einige spannende Alternativen. Zum Glück auch mal bei uns eben in Deutschland. Wie gesagt, du weißt es natürlich am besten von uns mit einem Unigree, auch wenn das jetzt ein bisschen ein anderes Geschäft ist. Ihr wisst dann schon, wie ich das meine. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt Berkshire Hathaway die absolute unangefochtene Nummer eins weltweit ist, was das Versicherungsgeschäft dann eben angeht. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Kurz bevor unsere Folge losgegangen ist, ist die CNBC Disruptor 50 rausgekommen. Das sind ja immer so die Unternehmen, die sie so für die größten Disruptoren halten. Und normalerweise war es immer so, ich weiß, in den letzten Jahren, man hat kaum irgendwelche Unternehmen gekannt, aber dieses Mal gleich die ersten drei sehr, sehr bekannte Namen. Nummer eins ist nämlich Anthropic, Platz Nummer zwei OpenAI und Platz Nummer drei Databricks. Also gleich drei wirklich sehr bekannte Namen, die hier vorne mit dabei sind. Auffällig, dass sich auch hier Anthropic wieder durchgesetzt hat gegen OpenAI, auch wenn das jetzt natürlich im Nachgang keine große Bedeutung hat. Aber wir hatten es ja auch vor kurzem, dass sie ja auch schon in der letzten Finanzierungsrunde werttechnisch überholt haben. Anduril ist noch mit dabei, ein bekanntes Unternehmen aus dem Rüstungssektor. Platz 5 ist Ramp. Die sagen mir jetzt persönlich nichts. Ist auch eine Rampe mit dem Logo mit dabei, aber ich könnte jetzt nicht sagen, für was sie die Rampen bauen. Ich bin mir sicher, dass es keine Skateboard-Rampen sind. Aber wirklich sehr, sehr bekannte Namen mit dabei und aktuell natürlich auch nachvollziehbar, dass gerade solche Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI da vorne mitspielen, weil wir hier auch schon von potenziellen Billionenunternehmen reden, obwohl die ja noch nicht mal an der Börse sind. Genau. Dann, wenn ihr die Folge zu hören bekommt, da ist das Google I.O. Event schon durch und da wird einiges nun erwartet. Unter anderem gibt es auch die Hoffnung, dass das neue Gemini 4 Modell vorgestellt wird und da sind natürlich jetzt die Erwartungen entsprechend hoch. Das heißt also, die Google bzw. die Alphabet-Aktie könnte sich dann nun schon, nachdem die Folge veröffentlicht ist, ja, entweder einige Prozente nach oben oder nach unten bewegt haben, je nachdem, was hier so dann veröffentlicht wurde. Man muss dazu sagen, es ist immer ein bisschen gemischt. Also Alphabet hatte schon wirklich sehr gute solche Events, aber teilweise auch schon große Enttäuschungen mit dabei. Wobei man sagen muss, zuletzt waren es eigentlich meistens eher positive. Aber ich darf mal noch, als das Modell beispielsweise Bart hieß, an diese katastrophale Ding, wo dann eben auch noch eine falsche Antwort dann gekommen ist. Also da haben sie nicht immer die beste Figur abgegeben, aber aktuell ja natürlich unfassbar, wie die Alphabet-Aktie gelaufen ist. Mich als Aktionär freut es natürlich, aber wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, was sie da so alles an Neuem im Portfolio haben
Ich
und
habe
was
noch
so die neuen Modelle können.
ein paar Punkte,
Ja.
was wohl gezeigt wird, dieses ganze Thema Agentic AI, also dass du nicht mehr nur diesen Chatbot hast, sondern dass der KI-Agent da auf deinen Kalender zugreifen kann, den Bildschirm sieht und so weiter. Na, das, was wir jetzt auch schon von anderen gesehen haben, das wird Google natürlich auch bringen. Google Ge Intelligence heißt das Ganze. Android 17 soll eventuell kommen. Es wird vielleicht dieses Google Smart Glasses Project nochmal vorgestellt, vielleicht auch ganz spannend. Und Google Book, na, was ist das? Ach ja, das sind, glaube ich, so neue Laptops, genau. sollen auch kommen. Also eine Mischung aus Software und Hardware. Ich glaube, das Ding geht auf zwei Tage, heute und morgen, aber wahrscheinlich, ich muss mal gucken, wann diese Keynote ist. Wir können auf jeden Fall am Freitag dann, wenn wir das am Freitag aufnehmen, nochmal besprechen und ihr hört es dann am Samstag.
Das werden wir definitiv machen. Gibt's jetzt noch ein Thema, das du hast, bevor ich in meinen Kauf für die 10-Bagger Challenge reingehe? Gibt's noch ein Thema, was wir jetzt
besprechen? Ja, ich kann ganz kurz vielleicht, dass Elon Musk diesen
Prozess mit der
AI verloren hat. Ich will es aber jetzt gar nicht. Es ist auch gar nicht so, das war ja eher so ein, Die zwei haben sich ordentlich bekriegt, aber ging jetzt recht schnell, dass die Geschworenen gesagt haben, das wurde abgeschmettert von Elon Musk. Der Hintergrund war einfach der, dass Elon Musk das schon viel früher hätte wissen können und dann jetzt quasi viel zu spät dann erst gesagt hat oder dann diese Klage eingereicht hatte. Das hat der Jury so nicht gefallen. Sie haben jetzt gesagt, genau, neunköpfige Jury ließen sich von den Argumenten der Anwälte von OpenAI überzeugen, dass Musk bereits von den Handlungen wusste oder hätte wissen müssen, die er als ungerecht bezeichnete. Als er 2020 auf X postete, OpenAI ist im Wesentlichen von Microsoft gekapert. Ne? Also, keine Ahnung. Ich glaube, die wollen nochmal in Berufung gehen und so weiter. Aber ja, das war ja auch so ein Thema da, ne? wenn die hätten zahlen müssen bei OpenAI, was passiert dann mit Oracle und so weiter? Die haben ja dann ganz große Versprechen gemacht, wo sie alles ihre Server und Rechenleistung kaufen. Allerdings hat es Oracle gestern auch nicht geholfen. Die Aktie war schwach, weil eben alles an KI-Infrastruktur gestern sehr schwach war. Ich habe auch Oracle noch im Depot. Ne? Nicht nur alle Aktien, ich habe auch noch ein paar Aktien, die jetzt gestern gefallen sind, natürlich im Depot. Das gehört ja auch dazu. Aber das wollte ich nur ganz kurz mal erwähnt haben. Ist aber jetzt auch nicht so marktrelevant.
Ja, also bei Elon Musk, es ist ja immer was los. Gab ja auch noch die Meldung, dass es ja auch beim SpaceX IPO schon einen Splittern geben wird. Also auch natürlich wieder, dass da jeder sozusagen ein Interesse oder die Möglichkeit hat, sich daran zu beteiligen. Es gab noch die Meldung, über die wolltest du noch kurz sprechen, Blackstone, dass sie 5 Milliarden in AI-Infrastructure in Form von Google powered by TPU-Chips investieren wollen. Willst du da noch kurz drüber was
erzählen? Genau, das kam gestern noch, ne? Wall Street Journal hat das gesagt. Blackstone, also sie wollen ein Joint Venture zusammen machen, wo aber dann Blackstone auch die Mehrheit hat. 5 Milliarden Dollar soll das schwer sein, also 5 Milliarden Dollar sollen investiert werden. Man will im Endeffekt gegen diese Neoclouds wie Nebius und CoreWeave konkurrieren. Und die Sache ist hier die, dass vor allen Dingen natürlich die Google TPUs genutzt werden und auch die Software und die Dienstleistungen von Google kommen. Aber die Mehrheit, wie gesagt, dann von Blackstone kommt. Und das Ganze soll bis 2027 umgesetzt sein und eine Kapazität von 500 Megawatt haben. Das ist so viel Strombedarf wie eine mittelgroße Stadt. Und das Spannende ist hierbei natürlich, weil Google hat ja gesagt, diese TPUs, wir verkaufen die auch jetzt dann bald an externe Partner und das wäre jetzt dann hier der erste größere Vorstoß. Ich meine zuletzt eher sogar noch gelesen zu haben, dass dann Nebius und CoreWeave gesagt haben, nee, sie haben kein Interesse an den TPUs, sondern die nutzen ja lieber dann Nvidia und so weiter. Und das wäre jetzt dann mit Blackstone zusammen mal ein erster großer Schritt, dass man diese Chips auch extern verkauft. Ne? Amazon hat ja auch schon eine große Runrate an Chip umsetzen und jetzt geht das hier eben dann auch bei Google los, dass man die extern verkauft. Man hat ja diese großen Vorteile, haben wir auch drüber gesprochen, dass man seine KI viel günstiger anbieten kann, weil man eben die eigenen hochspezialisierten TPUs hat und da nicht diese Marge mit Nvidia und Co. teilen muss. Das ist halt ein riesen Vorteil gegenüber OpenAI.
Ja, definitiv. Also man sieht aktuell, es gibt eigentlich kaum wirklich andere Themen, die die Börsen beherrschen und das ganze Geld scheint nur noch in diesen Sektor reinzufließen. Wird mal sehr interessant zu sehen sein, ob es da mal auch einen nachhaltigen Shift gibt. Vielleicht ja auch, wenn das SpaceX IPO dann kommt, nicht nur in SpaceX, sondern auch nochmal der Weltraum vielleicht dann ein bisschen anziehen wird. Mein Geld in der 10-Bagger Depot Challenge ist aber in eine andere Aktie geflossen, eine, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden. Wir hatten sie auch bestimmt hier auch schon mal das ein oder andere Mal erwähnt. Und das ist ein Unternehmen, das aktuell weiter extrem stark wächst, aber auch so ein bisschen kurstechnisch zuletzt zu kämpfen hatte, die aber auch schon mal in ganz anderen Sphären gewesen sind. Die Rede ist von SoFi. Ich habe mir das Unternehmen gekauft. Das ist für mich eines der stärksten Fintech-Unternehmen, das es überhaupt gibt, mit einer recht einzigartigen Marktposition, denn es gibt eigentlich keinen Player wie Sie auf dem Markt, die also drei Sachen in einem sozusagen verbinden. Sie haben eine nationale Banklizenz in den USA, Sie haben Ihre eigene Super-App sozusagen, wo du alles Mögliche machen kannst, von Krediten über Aktienhandel bis hin zu Kryptohandeln, Versicherung, also alles Mögliche kannst du da abschließen. Und zusätzlich aber bieten sie auch eine eigene Infrastruktur für Banken und Zahlungsdienstleister dann an. Und das in diesem Dreiergespann, das gibt's eigentlich so nur bei SoFi. Und das macht das Ganze für mich so interessant, denn die Zahlen auch zuletzt, die sind weiter wirklich sehr stark gewesen. Also sie sind im Q1 2026 über 40% gewachsen. Das hat also sogar nochmal an Fahrt aufgenommen, das Ganze. Sie sind auch jetzt schon mittlerweile seit 10 Quartalen in Folge profitabel gewesen. Also sie haben jetzt auch dieses Jahr eine Guidance, dass sie schon über 800 Millionen US-Dollar verdienen wollen. Und das gepaart mit Wachs, mit Bewertungskennzahlen, wo ich jetzt sage, finde ich eigentlich ganz vernünftig. Also wir reden von einem KUV von 7 und einem Forward-KGV von 32. Also der Gewinn, der soll in diesem Jahr also sich nahezu verdoppeln. Da muss ich persönlich sagen, das finde ich allein schon zahlentechnisch recht interessant, weshalb ich mich jetzt dazu entschieden habe, diese Schwächephase, in der sie jetzt zuletzt waren, weil man hat auch so am Chart gesehen, so langsam sieht zumindest mal so ein bisschen nach einer Bodenbildung in den letzten Wochen dann aus. Mhm. Es gab auch schon mal so einen kleinen Ausbruchsversuch, aber wurde jetzt auch nochmal abverkauft, aber nichtsdestotrotz ist das Unternehmen für mich so stark und interessant aufgestellt mit einem guten Management, wie ich finde. Die Rule of 40, die lag zuletzt bei 72 und das lag sie jetzt auch schon, also zwischen 67 und 73 lag sie immer in den letzten 4 Monaten. Also operativ gesehen läuft es wirklich sehr gut und das ist für mich eher eben auch das wirklich Wichtige daran. Die Members sind weiter stark am Wachsen. 38% jährliches Wachstum hatten sie hier zuletzt zu verzeichnen. Und was ich persönlich so bemerkenswert bei SoFi finde, das ist ihre Nutzerbasis. Das sind die, also die Fokuszielgruppe, die nennt sich Henrys. Das sind High Earners, not rich yet, wie man so schön sagt. Ja, die haben ein durchschnittliches Einkommen von 157.000 US-Dollar und ein FICO-Score oder Fair Isaac-Score von über 740 im Schnitt. Und das ist also Kreditrating, das wirklich extrem gut ist. Also das heißt, auch in schlechten Zeiten hat es die Zielgruppe oft sehr viel einfacher, trotzdem eben ihre Zinsen zu bezahlen und gleichzeitig halt eben auch weitere Produkte dann zu nutzen. Das haben sie zum Beispiel in den letzten Jahren wirklich perfektioniert, muss man schon fast sagen. 40% aller Kunden von SoFi nutzen mehrere Produkte auf der Plattform. Also das ist eine wirklich wahnsinnig starke Entwicklung, was eben auch so die Cross-Buy-Rate nennt sich das Ganze dann. Und das ist halt ein wahnsinnig starkes Schwungrad dann insgesamt. Also immer mehr Kunden sorgen dann eben auch für immer bessere Daten und Nutzung. Diejenigen, die bringen der Plattform billiges Geld, weil sie haben auch Girokonten, auf denen du sogar dann eben Zinseinlagen bekommst. Also das heißt, SoFi bekommt auch immer recht günstiges Geld dann eben. Und das können sie dann auch wiederum an andere auf der Plattform dann verleihen. Also eine wirklich sehr, sehr interessante Technologie, wie ich finde. Und denen traue ich auf jeden Fall einiges zu. Wenn man sich auch so ein bisschen im amerikanischen Social-Media-Raum bewegt, dann hat man auch da gesehen, dass es hier zuletzt wirklich viele Käufe gegeben hat. Also gerade auch die Amerikaner sind sehr überzeugt von der SoFi-Aktie. Und ich persönlich habe sie auch schon seit einigen Jahren immer wieder mal beobachtet und habe mich jetzt im Zuge der Challenge dazu entschieden, sie dann auch mit dem maximal möglichen Betrag von 1.000 Euro hier mit reinzunehmen, da sie halt eben auch schon ein größeres Unternehmen sind. Also da fange ich nicht mit kleineren Summen dann an, denn da, wo sie jetzt sind, also das wäre dann auch ein dreistelliger Milliardenbetrag, den sie dann wert sein müssten, um sich dann eben zu verzehnfachen. Aber das ist ein Unternehmen, das auch schon mal so den ein oder anderen Börsenhype mitgemacht hat. Also da kann es dann auch mal wieder ganz schnell so in die andere Richtung ausschlagen. Und das sind meine Beweggründe dafür, dass ich sie bei mir mit reingenommen habe, weil gerade so durch diese neuen B2B-Services mit ihrer Tech-Infrastruktur-Plattform, da ist noch einiges möglich neben ihrer ohnehin wirklich sehr kaufkräftigen Nutzerschaft, die sie hier dann schon drin haben. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Gibt es aktuell noch so ein, zwei Werte, die du schon so unter Beobachtung hast als nächste Käufe für die Challenge oder
Ja, also dein Kauf finde ich auf jeden Fall spannend. Ich weiß allerdings nicht, ob es so einfach ein Ten-Bagger wird mehr, weil du hast ja gesagt, sie sind
wie
ja schon ein
einfach
bisschen hoch.
definitiv nicht, nee, ja, das
Es
ist
ist auf
klar.
jeden Fall viel Rückenwind nötig, aber der Einstieg ist echt spannend, weil sie ja wirklich stark zurückkamen. Habe sie auch schon mehrmals gehandelt, aber jetzt habe ich sie gerade aktuell nicht im Depot. Ja, ich guck mal, es gibt noch so ein paar spannende Werte aus dem Bereich Weltraum. Da will ich vielleicht noch einen Wert holen. Rocket Lab läuft ja wie Nachbars Lumpi, sagt Markus Koch immer. Gibt es noch so ein paar andere Werte, Firefly und so weiter. Ich bin allerdings nicht so ganz sicher, ist jetzt dieser SpaceX-IPO wirklich positiv auch für den ganzen Sektor oder ist er doch negativ? Einerseits ist es natürlich positiv, weil es kommt sehr viel Aufmerksamkeit drauf und dann sieht man, okay, wenn SpaceX 2 Billionen wert ist, dann könnte doch Rocket Lab, keine Ahnung, 100 Milliarden wert sein oder irgendwo so 200 Milliarden. Wenn man das irgendwas vergleicht, könnte sein. Allerdings zieht natürlich dieser SpaceX-Börsengang 70 bis 80 Milliarden Liquidität aus anderen Werten raus. Oder das Geld kommt irgendwo neu dahergezaubert, ne? Eine Mischung aus beidem vielleicht. Also muss man mal schauen, ne? Ob es da nicht dann bei anderen Werten zu Verwerfungen kommt, weil jeder bei SpaceX rein will. Bin ich mal gespannt, aber ich denke mal, ich werde noch mal was aus dem Bereich Weltraum nehmen. Oder Robotik oder so, da tut sich ja dieses Jahr extrem viel. Ne? Also ich habe ja zuletzt auch Joby gekauft. Also hier Flugtaxis und so weiter. Ist natürlich auch eine heiße Wette, kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Aber das ist ja bei allen Werten, die wir da fast haben. Ne? Können halt auch viele Rohrkrepierer mit dabei sein. Werden auf jeden Fall auch viele Rohrkrepierer dabei sein. Ne? Aber hey, wenn du ein, zwei Vervielfacher hast, dann wird das halt mehr als ausgeglichen. Das ist ja das Spannende.
Genau, das ist das Interessante und ich kann euch jetzt auch schon mal anteasern, mein neuer Kauf wird in einem komplett anderen Sektor sein, also der nächste Kauf und zwar wird das einer aus dem Genomikbereich sein.
Ja, sowas ist
Da habe
halt
ich
auch
mich die
immer, genau.
letzten Tage intensiv damit beschäftigt. Da wird auch ein sehr ausführliches Video auf meinem Kanal dazu kommen. Deswegen schamlos Eigenwerbung. Geht auch gerne mal bei mir auf den Kanal vorbei. Da wird demnächst ein Video über den Genomiksektor im Allgemeinen kommen. Da gibt es nämlich einige Unternehmen, die tatsächlich auch, wie ich finde, das Potenzial haben, sich zu vervielfachen. Noch habe ich aber die Aktie auch nicht gekauft. Deswegen muss ich es euch auch noch nicht sagen. Ich werde es euch aber in einer der nächsten Folgen, sobald ich sie gekauft habe, dann auch mitteilen. Deswegen, ihr seht, es lohnt sich also auch hier bei uns auf dem Podcast immer mit dabei zu sein in Form von einem Abo. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Genau, nächste Folge wird definitiv spannend werden. Nvidia-Zahlen sind dann da. Dann wissen wir auch schon, was auf dem Alphabet bzw. Google-Event war und vieles mehr. Deswegen hoffen wir, dass ihr auch nächsten Samstag wieder mit am Start seid. Und denkt dran, wenn ihr euch für den Smart Broker interessiert, Link in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch noch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's
Ciao,
gut.
ciao.
Ciao.